Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR-Podcast mit Hanni und Nanni. Die Folge 314 haben wir heute vor uns und ja, wir haben ganz viel zu erzählen. Aber bevor wir damit starten, begrüßt euch jetzt noch der Nanni.
Ja, von mir auch. Hallo. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Ich sitze heute zu höchst gut gelaunten, das passt nicht zusammen, einem maximal motivierten Hanni gegenüber. Das habe ich eben schon bei der Einladung gehört, so nach dem Motto, wann treffen wir uns und so weiter. Also entweder liegt das tatsächlich endlich mal an dem schönen Wetter, was wir haben.
Hauptsächlich, ja.
Oder natürlich, dass der Hanni eigentlich platzt vor Informationen und Themen, die wir... Beziehungsweise der Titel der Folge, habt ihr vielleicht gelesen, heißt ja Lauschen wir Hanni. Also sprich, ich halte mal die Klappe, ist auch ab und zu mal ganz nett. Ab und zu. Ich werd hier und da mal aber nur gebündelt dann mal ein paar Fragen einwerfen. Aber ich bin selber super gespannt, weil ich ja doch auch zu der Fraktion Menschen gehören, die ja die Quest 3 sich erst vielleicht noch holen werden und dann direkt wissen, was sie damit bestmöglich anfangen können.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, wir haben viele Informationen, aber eigentlich Informationen haben wir ja gar nicht. Ne? Wir haben heute eigentlich, die heutige Folge besteht nur aus Erfahrungsberichten.
Ja, genau. Also aber für euch Infos, für mich.
Eigentlich besteht sie aus dem, was hauptsächlich ich die letzten 2 Wochen getan habe hier.
Und, absolut. Und vorweg gesagt, das wird wahrscheinlich sogar auch die eine Folge 314 sprengen, sodass es da dann in wahrscheinlich dann einer Woche nahtlos weitergeht mit der Folge 315. Also wenn hier die Folge so ein abruptes Ende dann irgendwann hat oder wir dann sagen, jetzt reicht's für heute, dann seht uns das nach und dann geht's mit Teil 2 in der nächsten Woche dann natürlich weiter. Und vielleicht als ganz kleinen Abriss, über was du alles sprechen möchtest oder Kleinigkeiten auch von mir natürlich, konnte es ja nicht sein lassen. Ich muss das ja wieder so blöd hier hinschreiben. Also wir wollen ganz kurz, wie letzte Woche oder vor 2 Wochen angeteasert, über die Gläser sprechen. Dann möchtest du über die Verbindung der Quest sprechen und über die Leistung der Quest sprechen, über die Videos, die man abspielen kann, über die alten Spiele mit neuem Gewand. Und dann wollen wir noch über die Anbauteile, da ist mir kein besseres Wort für eingefallen, über die Anbauteile für die Quest 3 sprechen. Und als letztes haben wir dann, und da sind wir aber dann definitiv in der nächsten Woche noch, den Kickblick, den ich auch vor 2 Wochen kurz angeteasert hatte. Ja, und das war's aber jetzt auch von meiner Seite. Und jetzt zücke ich den Stift und schreibe mit, was ich alles eventuell dann noch für Fragen habe. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an der Folge. Naja, und vorweg schon mal vielen Dank, Hanni.
So ganz war es ja noch nicht das von deiner Seite. Also wir fangen jetzt erstmal mit dem Thema.
Ach, da muss ich auch was zu sagen.
Oder auch was zu sagen.
Ich dachte, da brauchst du nur sehen.
Da kann ich ja nicht viel zu sagen. Also ein bisschen natürlich schon, aber ich konnte es ja selber gar nicht ausprobieren.
Ja,
nur die Installation konnte ich selber vornehmen, aber die...
Wir wollen über die Gläser sprechen von... Wie spricht man das eigentlich aus? Zenny? Quest.
Zenny.
Vom Meta. Zenny, ja. Da hatte ich ja die.
Kommen Gläser. Die eigentlich aus Deutschland? Wahrscheinlich, oder?
Ja, die waren schnell da, aber sie sind nicht aus Deutschland gewesen. Weil ich hatte auch, du hast ja dann von Zeiss angefangen zu sprechen. Aber gut, daran soll es ja nicht scheitern. Daran machen wir es ja auch jetzt nicht aus. Und hier steht alles auf Englisch, aber okay, gut, hier sind die Tücher. Es ist eine sehr schöne Verpackung angekommen im Karton. Und im Karton waren dann in einem weiteren kleinen Karton die Linsen drin und ein kleines Beauty Case aus Plastik, wo man dann die Linsen reintun kann. Und das ist der einzige Kritikpunkt, dieses Beauty Case.
Beauty Case, das klingt jetzt.
Ja, wie so
ein Aufbewahrungs-Etui.
Box, ja, also wie ein Brillnet, wie ein bisschen kleiner halt, weil da nur Linsen reinkommen. Und das finde ich ist ein bisschen tricky zu handhaben. Da werden so ein bisschen die Linsen mit ihren Rändern reingepresst. Das finde ich nicht ganz so toll, aber das eins dabei ist, ist ja schon mal schön. Und ansonsten war das ruckzuck da. Du hast es gerade schon erwähnt. Und dann hast du sie auch. Ich habe sie dir mitgegeben, damit ich sie nicht vergesse bei der nächsten Probe. Und du hast sie dann auch schon mal so probeweise eingeklickt und warst total positiv überrascht.
Ja, wie einfach das ging. Also das Schwierigste daran war, sie wieder aus dem Beauty Case rauszukriegen, aus dem Etui, weil wir sie ja einmal so schön da reingedrückt hatten und es doch sehr, sehr stramm sitzt. Insgesamt machen sie jetzt nicht den stabilsten Eindruck, würde ich sagen. Also stabil genug, aber nicht, um da jetzt mit viel Kraft diese Linsen ständig rein und raus zu drücken.
Ja, deswegen ist das so ein bisschen aus diesem Etui. Dieses Etui ein ganz kleines Manko. Aber in der Quest klicken sie sauber und feste ein.
Ja.
Und ich kann es dann nur betonen, ich habe die Brille aufgezogen. Man hat überhaupt nicht gemerkt, dass das eine zusätzliche Linse ist. Also jetzt Spiegelung oder was man jetzt vielleicht erwarten nicht, aber was hätte passieren können oder so. Gar nichts. Also man hat.
Dass sich die Strahlen so zwischen den zwei Linsen immer so hin und her und dann.
Doppeltbilder, Ghosting.
Doppeltbilder und verstärken und so und dann
bist du
blind.
Genau, richtig. Nichts dergleichen. Also man hat überhaupt keinen Unterschied festgestellt. Auch Sichtfeld oder so hat sich nicht verändert und gar nichts. Überhaupt nichts verändert ist natürlich nicht richtig. Natürlich hat sich was verändert. Ich habe zwar keine große Dioptrienanzahl, 0,75 und 1,0 oder sowas um den Dreh rum, meine ich, wäre es. Aber du
hast du nicht gesagt, du hättest auf beiden das Gleiche?
Oder 0,75 auf beiden und bei dem einen 1,0 hier Achs. Diesen Z-Dings da wert. Ich bin kein Optiker, keine Ahnung. Es steht in meinem Pass, in meinem Reisepass, nein, in meinem Brillenpass.
Das ist ja dann wirklich nicht so viel.
Ja. Aber dennoch, ich merke es halt, dass ich ja eine Lesebrille definitiv brauche, um auch Dinge, die jetzt 40, 50 Zentimeter oder bis zum Meter, würde ich sagen, weg sind, sonst auch nicht richtig lesen kann. Und schärfe Verbesserungen stelle ich halt fest bis, sagen wir mal so 3,5 Meter, 4 Meter, wenn ich meine Gleitsichtbrille zum Beispiel aufziehe. Und das hatte mich ja dazu veranlasst, dass, weil wir lange drüber philosophiert hatten, welche Entfernung simuliert denn jetzt die Quest, zu sagen, wir versuchen es doch einfach mal. Und dann habe ich es getan und tatsächlich, du hast mir dann Half-Life Alyx über Virtual Desktop angemacht.
Du hattest dir doch auch mal eine Brille machen lassen.
Die habe ich zu Hause und damit gucke ich schön Fernsehen,
genau. Und die Linsen, die sind jetzt mit der Stärke dieser Brille oder mit welcher Sehstärke?
Ja, das ist jetzt mal eine sehr gute Frage.
Also hattest du die Brille, die du dir für den Fernseher gemacht hast, für die 3 Meter Entfernung oder was, die wir auch für die Quest als Entfernungssimulation vermutet hatten, hattest du die mal ausprobiert auf der Quest?
Ja, wie geht denn das jetzt? Jetzt hast du mich aber jetzt gerade mal hier liegen. Weil ich habe ja extra damals mit dem Optiker gesprochen, habe gesagt, weil ich habe ja eine Gleitsichtbrille, mit der ich bei einer gewissen Höhe mein Fernseher zu Hause in 3 Meter Entfernung sehr scharf sehe. Und die Gleitsichtbrille tut sich ja dadurch auszeichnen, dass ja die Dioptrienzahl sich gleitend verändert.
Mhm.
Von 0 auf 1 oder von irgendwas auf 1, je nachdem, was man halt so hat. Und deswegen hatte ich dem Optiker gesagt, und das war für ihn kein Problem, und er hat auch diese Angabe gebraucht, weil er hatte mich nochmal angerufen und hat gesagt, hier, du hast vergessen, mir noch die Angabe zu geben, für welche Entfernung. Und der hat mir dann eine Brille gemacht, nichts Besonderes und auch nicht irgendwie schwer teuer, mit der ich exakt am besten in 3 Meter Entfernung gucken kann. Das ist die Entfernung bis zum Fernseher, weil mit der Gleitsichtbrille habe ich halt das Problem, wenn man dann schon mal so ein bisschen am Sofa rumlümmelt und unten durchguckt oder seitlich liegt, dann hat das nie so richtig funktioniert, also habe ich die Brille abgezogen. Und bei 3 Metern ist es so, wenn man einen schönen Ultra-HD 4K-Film von Amazon oder so sich anschaut, war das in Ordnung, aber mit Brille ist es deutlich schärfer und das möchte ich dann auch so genießen. Aber da hast du jetzt völlig recht, weil hier habe ich ja jetzt einfach nur die Werte aus meinem Brillenpass eingegeben.
Und da stehen die Werte von der Gleitsichtbrille drin.
Da kann ich dir nicht sagen, da steht einfach nur ein Wert drin. Diese 0,75 und dieses 1, irgendwas Axialgedöns.
Weil ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, wenn ich mir jetzt auch welche machen lassen würde, müsste ich jetzt dann zum Optiker gehen erst und mir auch meine Sehstärke für eine gewisse Entfernung bestimmen lassen? Oder nehme ich die von meiner normalen Brille, wobei ich natürlich ja kurzsichtig bin und du ja weitsichtig? Also irgendwas dazwischen, wenn du eine Gleitsichtbrille hast.
Ja, nee, bei mir ist ja tatsächlich, ich bin weitsichtig und meine Gleitsichtbrille geht ja quasi gegen Null.
Ach so.
Nicht ganz, ich glaube, sie haben ein Viertel Dioptrien oder so drin, weil es auch trotzdem man dann schärfer sieht, auch in die Entfernung. Jetzt will ich doch mal gerade.
Aber wofür brauchst du denn dann überhaupt eine zum Fernsehgucken?
Ja, weil ich sag ja, die Entfernung
Also weil das noch nah genug ist, dass ich da noch
was verbessere. Es ist scharf und sieht, und ich würde, wenn ich es nicht wüsste, würde ich nie sagen, ich brauche eine Brille. Aber mit Brille sieht es doch noch auf 3 Meter Entfernung schärfer aus. Oder auch der Kalender im Büro. Wenn ich von dem 3 Meter weg bin, sehe ich den ohne Brille noch nicht so toll, als wenn ich an der richtigen Stelle durch die Gleitsichtbrille gucke. So, und jetzt habe ich mir mal die Linse vors Auge gepappt.
Aufs richtige Auge? Es steht ja, zum Glück steht ja drauf welche. Da unten ist ein kleiner Buchstabe, ein R.
Ja, ich kann nicht lesen, ohne dass ich das. So, und tatsächlich, das ist ja krass. Wie geht das denn?
Ist das jetzt die Sehstärke deiner normalen Lese?
Nee, eben nicht.
Stärke, nein. Okay. Das ist ja merkwürdig.
Also die Uhr ist jetzt unscharf und die müsste doch scharf sein in der Entfernung. Warte mal, ich ziehe mal gerade meine Brille auf.
Wenn das eine Lesebrille ist.
Ja, so ist die Brille jetzt, meine Uhr vor der Nase scharf. Und so ist die Brille unscharf. Und sie wird erst scharf, ja, auf dem Abstand ein bisschen mehr. Ich müsste noch ein bisschen mehr, also hier,
das ist ja krass. Vielleicht hast du ja aus Versehen glücklicherweise den richtigen Brillenpass genommen. Weil du kriegst ja normal, das kriegst ja mit jeder Brille einen Brillenpass.
Ja, ich habe also, mir aber beide Brillenpässe angeschaut, die ich im Büro liegen habe, werden wir morgen nochmal machen. Da steht auch das Gleiche drauf. Es kann natürlich sein, dass ich durch Zufall den neuen genommen habe von der Brille, die ich jetzt gekriegt habe. Ja, aber
es kann natürlich sein, dass die Sehschärfe die gleiche ist, aber er nur die Angabe braucht für welche Entfernung. Aber die hast du ja jetzt hier nicht gegeben. Die hast du ja einfach nur gesagt.
Oh. Weil ich sehe eindeutig die Schrift an deiner Box, die jetzt, sagen wir mal, 2,10 Meter, 2,20 Meter entfernt ist. Sehe ich durch die Linse gestochen scharf. Ich kann sogar Gran Turismo 7 an der Verpackung lesen und ohne Linse ist das alles nur Wischiwaschi. Ja, das ist ja krass, aber ich kann mit der Brille zwar besser nah sehen, aber nicht so gut wie mit meiner Gleitsichtbrille. Das muss man eruieren. Ist ja egal.
Interessant, dass du dir da vorher jetzt keine Gedanken gemacht hast bei der Bestellung.
Nee, ich hatte mir vorher so viele Gedanken gemacht. Ja, das ist wirklich interessant. Aber
das Schöne ist ja,
es funktioniert.
Du warst gerade ziemlich begeistert, habe ich festgestellt.
Absolut.
Also mitgekriegt.
Es ist kein Riesenunterschied. Ist ähnlich wie beim Fernsehgucken. Ohne ist auch super schön und scharf, aber mit ist einfach nochmal ein Quäntchen mehr, so als wenn du einfach die nächste Generation der Brille aufgezogen hättest. Und nochmal einen Schritt mehr, dass man so sich auch vielleicht Filme angucken will. Da kommen wir ja viel später, ja, beziehungsweise du zu.
Ich meine, wahrscheinlich ist bei mir das Erlebnis dann noch krasser, weil wenn ich keine Brille aufsetze, die ich jetzt immer aufsetze unter der Quest, was ja auch kein Problem ist, dann sehe ich da nicht so viel. Also habe ich eben nochmal ausprobiert, dann sind die Schriften im Menü, kann ich zwar lesen, aber sie sind sehr, sehr unscharf.
Ich glaube, wir müssen mal irgendwann einen Optiker mal einladen. Weil wenn ich mir jetzt, du bist kurzsichtig.
Ja.
Und hast für die Entfernung, für die Weite jetzt eine Brille auf, die aber keine Gleitsichtbrille ist.
Richtig.
Deswegen funktioniert es in der Quest auch super gut. Du kannst durchgucken, wo du willst, weil ja, ist ja immer die gleiche Dings. Aber wie geht das, dass du dann theoretisch, obwohl du eine Dioptrienzahl hast und kurzsichtig bist und ohne Dioptrien in die Kürze sehen kannst, mit Brille trotzdem gut in die Kürze sehen kannst? Oder würdest du sagen, du kannst schlechter in die Kürze sehen, als wenn du die Brille abziehst?
Es ist angenehmer, wenn ich die Brille abziehe tatsächlich.
Okay, ja. Also dann kompensiert aber das Auge das nur, aber angestrengt.
Genau, ja, in einem gewissen Bereich kommt das Auge ja damit klar.
Ja, natürlich.
Es ist halt nur irgendwo, ist es dann,
und das
ab
ist ja,
einem Bereich geht es dann halt
und
nicht
und das
mehr.
Ist ja das, was ich eben gerade auch sagte. Es fühlt sich entspannter an,
ja,
als ich die Dinger eingeklipst hatte. Ah, dennoch möchte ich das noch ein bisschen hinterfragen. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich mit meinem Optiker bin, werde ich da mal löchern, wie das so genau funktioniert.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema.
Oder wenn jemand von euch da Erfahrungen hat oder vielleicht sogar aus dem Beruf oder aus dem Zweig kommt, gerne mal eine Audionachricht uns zuschicken, die spielen wir dann auch ein.
Weil prinzipiell wäre ich jetzt sofort dabei und würde sagen, ach für was, 55 Euro oder was haben die?
59 Euro, das war eine Aktion, ich glaube 89 minus Nachlass.
Dafür würde ich das eigentlich sofort bestellen, wenn das so gut funktioniert und sind einfach zu installieren. Man muss da nicht groß irgendwie was rumbasteln. Du kannst schnell, auch wenn du mit mehreren Leuten da sitzt.
Das wollte ich gerade sagen. Selbst wenn du das als Familie nutzt.
Selbst wenn jeder seine eigene Sehstärke hat,
kann man die wechseln.
Ja. Also das ist wirklich eine tolle Sache und echt für den Preis kann man nicht meckern. Nur bevor ich mir meine bestelle, würde ich da jetzt mal auf Nummer sicher gehen wollen und erst mit dem Optiker reden. Weil vielleicht geht es ja noch entspannter. Klar, wahrscheinlich wäre das auch schon toll, wenn ich jetzt mit meiner Sehstärke mir welche bestelle.
Als erstes schauen wir uns morgen mal die Brillenpässe an, die bei mir sich stapeln in der Schublade. im Büro. Und dann werden wir euch hier mit am Laufenden halten. Ja.
Verrückt.
Dann würde ich sagen, haben wir die Gläser abgehackt. Daumen hoch dafür jedenfalls. Wenn einer sowas gehört oder gesucht hat, weil er mit seiner Brille vielleicht nicht so gut klarkommt und eine braucht, ist das eine super Alternative. Und anscheinend mit den Angaben im Brillenpass scheint es ja zu funktionieren. Okay. Dann kommen wir doch jetzt.
Vielleicht sind das auch so Einheitsgläser. Wahrscheinlich ging es deswegen auch so schnell.
Ja, so das nach dem Motto, die gehen einfach nur in die Richtung, das
bei den meisten
macht das Auge
passt
noch.
Schon. Meisten passt
das
schon.
Macht genau. Das Auge dann schon noch, das kann es ja in dem Bereich noch. Es geht ja in die eine Richtung nur nicht.
Vielleicht, ja, siehst du, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich hätte es auch mal testen sollen. Einfach mal durchgucken. Ich meine, ein bisschen besser muss es ja sein. Ich habe jetzt ein bisschen höhere, ich weiß gar nicht, 1,5
Dioptrien. Da
also das Doppelte.
Gibt aber auch Plus und Minus noch, oder?
Ach so, stimmt. Du hast ja eher für die, wobei, wenn du jetzt sagst, 3 Meter Entfernung, ich weiß es nicht. Schwierig. Also Plus und Minus ist ja, ob du kurz oder nah sitzt oder weitsichtig bist.
Ja, natürlich. Jetzt müsste man sagen, wo ist dann die Null? In welcher Entfernung? Welche Relevanzentfernung gibt es? Naja, ich bin dafür, wir
schauen. Ja, Null ist halt das perfekte Auge. Das hat ja nichts mit der Entfernung zu tun.
Nein, da hast du recht. Ja, klar. Ja. Ja, aber andersrum formuliert. Ab welcher Entfernung spricht man nicht mehr davon, dass die Nahsicht geschädigt ist, sondern die Fernsicht?
Ach so, ja.
Zählt 1 Meter Entfernung noch zur Nahsicht oder fängt da schon die Fernsicht an?
Ja, also ich hätte jetzt gesagt, 3 Meter oder 2 Meter ist eigentlich schon Fernsicht, weil.
Das würde ich widersprechen.
Weiß ich nicht.
Ich würde sagen, irgendwo zwischen 3 und 5.
Also, ja. Weil ich kann ohne Brille jetzt nicht das Gran Turismo 7 lesen, mit Brille aber schon, was 2,50 Meter entfernt ist. Weißt du? Also ist, irgendwo ist da so, vielleicht ist das auch ein fließender Übergang.
Also ich kann das Gran Turismo nur dann lesen, wenn ich an der richtigen Stelle jetzt durch meine Gleitsichtbrille gucke und das ist nicht ganz oben. Das ist im oberen Drittel, aber nicht ganz oben. Während ich, wenn ich jetzt hier deinen 30 Meter entfernten Nachbardach mir anschaue, da gucke ich ganz oben durch und ist scharf.
Naja, okay. Egal. Wir wollen so. Die Leute nicht längern, langweilen.
Nein, das reicht jetzt.
Mit unseren.
Jetzt kommen nämlich die.
Das ist ja schon fast Jugendvorsteher während des Podcasts.
Jetzt kommen die coolen Nachrichten, die krassen. Also ich freue mich total drauf, weil ich ja auch noch ein Questkäufer bin.
Übertreib mal nicht.
Doch, ich finde das.
Es hat ja auch mit der Quest eigentlich gar nicht so viel zu tun.
Nein, natürlich nicht, aber mit dem Erlebnis.
Ach so.
Dann. Ja, okay. Und das möchte ich ja immer haben. Da bin ich ja ein Fetischist. Deswegen sage ich ja, habe ich ja eben schon direkt gesagt, als ich deine Menüs gesehen habe, die am Bildschirm an waren. Ich sage, okay, danke, ich gehe zurück zu meiner Konsole. Ich PlayStation 5, VR 2, fertig, mehr will ich nicht. So nach dem Motto. Aber nein, so ist es ja nicht. Aber du hast tolle Dinge, finde ich, herausgefunden. Und ich kenne es ja zum Teil noch gar nicht. Ich kenne ja nur dein Gesicht, wie du strahlst und wie glücklich du bist, obwohl du erst enttäuscht warst mit deiner neuen Anschaffung von der Grafikkarte. Aber das hat sich ja doch ins Gegenteil gedreht. Und deswegen, jetzt geht's los.
Jetzt geht's los, ja. Wo fange ich denn an? Ich habe ein bisschen Geld locker gemacht, nochmal, für eine kleine Anschaffung, die meinen PC betrifft. Denn ich dachte mir, was so ein richtiger VR-Podcast ist, der muss doch eigentlich auch einen ordentlichen VR-fähigen PC haben. Ich meine, der war VR-fähig, aber ja, es war eine... Eigentlich ist ja schon ganz ordentlich, ist nur die Grafikkarte. Die war ein bisschen schwach. Da war eine 1660, glaube ich, drin. 1660 Ti damals.
Jetzt hat er
die hat schon tun, ausgereicht.
Dass für zu dem VR. Zeitpunkt ja die Grafikkartenpreise explodiert waren, als du den Rechner neu aufgebaut hattest.
Ja, genau. Der Rechner, der ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre oder fast 2 Jahre alt. Und die Grafikkarte hatte ich noch von meinem vorherigen Rechner übernommen, weil halt die Grafikkartenpreise explodiert waren, wie du schon sagst, und dann auch lange Zeit nichts Ordentliches zu einem vernünftigen Preis zu bekommen war. Und ja, so langsam geht's ja wieder. Ist zwar immer noch preis-leistungstechnisch alles sehr teuer, wie man sagt, aber egal. Ich habe mir gedacht, komm, holst du dir mal eine neue Grafikkarte. Und natürlich habe ich jetzt nicht das Top-Modell von oben genommen, sondern das Top-Modell von unten, wie du schon mal so schön gesagt hattest. Und zwar habe ich mich dann für eine, weil ich gerade ein günstiges Angebot gefunden hatte, für eine 4060 Ti entschieden, die ja ungefähr von der Leistung bei der 3070 Ti liegt und in einigen Bereichen noch so ein kleines bisschen mehr und preislich etwas günstiger war. Deswegen habe ich mich jetzt dann dafür entschieden.
Mit 8 oder 12 Gigabyte?
Die hat jetzt 16 Gigabyte, 16. Wobei natürlich die allermeisten Spiele und Anwendungen das gar nicht verarbeiten können. Also das sind dann, ist nur eine Handvoll Spiele, wo das dann wirklich Sinn macht.
Ja, aber 8, aber ich habe gesagt, wäre schon vielleicht hier und da ein bisschen zu wenig.
Ja, ja, natürlich.
Weil du hast ja gesagt, es gibt auch Grafikkarten, die interessanterweise, obwohl sie zu dem höheren Segment gehören, nur 8 Gigabyte hatten.
Ja, das Problem ist, die Speichermenge ist ja nicht alles. Also es muss dann auch die Geschwindigkeit des Speichers irgendwie dazu passen. Mhm. Und
dann fängt es an, teuer zu
werden. Da fängt es dann an, teuer zu werden, genau. Deswegen können von den meisten Anwendungen diese 16 Gigabyte gar nicht ausgenutzt werden. Aber preislich hat das jetzt keinen großen Unterschied gemacht, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Und wie gesagt, so 3, 4, 5 Spiele können das durchaus ja, benutzen. Ja, das war der erste Schritt. Und ja, wie du schon sagst, erstmal war ich ein bisschen enttäuscht. Klar, ich konnte jetzt, habe ich natürlich direkt ausprobiert, ich konnte jetzt am PC Half-Life Alyx in höchster Auflösung spielen auf einmal. Das ging vorher nicht. Ja, macht ja aber auch nicht so einen großen Unterschied, wie wir damals festgestellt haben. Außer vielleicht bei irgendwelchen ja, Schatten, die ein bisschen schwärzer sind. Ansonsten sieht das ja auch schon in den kleinen Einstellungen ziemlich gut aus. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Dann habe ich erstmal mir einen neuen Router bestellt. Weil ich mir gedacht habe, ja, kabellos muss schon sein. Ich will ja jetzt nicht das schöne Spielen auf der Quest ohne Kabel jetzt wieder durch ein Spielen am PC mit Kabel ersetzen. Also wenn, dann möchte ich auch weiterhin kabellos sein. Und richtig kabellos, da muss man ja schon einen Wi-Fi 6 Router haben. Da wusste ich aber noch nicht, dass es ja auch schon Wi-Fi 6 B oder E oder wie das heißt, gibt, also die nachfolgende Generation, die aber noch ziemlich teuer sind. Deswegen habe ich mich dann erstmal
für Wi-Fi 7 entschieden. Und den fand ich erstaunlich.
Deswegen habe ich
den Router, dass sie das alles in so zwei kleine AA-Batterien reinkriegen.
Moment, ich habe dann erstmal den Wi-Fi 6 Router, hatte ich ja bestellt, auch angeschlossen und im Nachhinein habe ich dann gesehen, es gibt ja schon einen Nachfolger mit wo man dann auch ein 6 Gigahertz Netz hat und was dann auch nochmal deutlich schneller ist. Und mehr kann die Quest, glaube ich, dann auch nicht. Also da ist dann auch irgendwann Ende, also zumindest im Moment noch nicht. Aber die waren alle ziemlich teuer. Und dann in dem Zuge habe ich gelesen, Wi-Fi 7 ist ja auch schon freigegeben seit Anfang des Jahres und die ersten Router sind ja im Januar auf den Markt gekommen, in Deutschland auch. Da habe ich da geguckt und die war natürlich ganz weit weg von Gut und Böse. Da bist du dann so im 800-900-Euro-Bereich für so einen blöden Router in Deutschland. Und da habe ich gedacht, das muss doch irgendwie billiger gehen. Habe ich gelesen und gelesen und gelesen. Und habe dann meine erste Bestellung bei AliExpress gemacht in meinem Leben. Und habe mir einen Xiaomi Wi-Fi 7 Router bestellt.
Also vorweg sei gesagt, bei mir haben Bestellungen bei AliExpress auch schon funktioniert. Allerdings auch sehr merkwürdig mitunter, wenn man an den schwulen Dobby denkt.
Für 56 Euro dann dieser Wi-Fi 7 Router. Er war nicht viel teurer als der Wi-Fi 6 Router, den ich bei Amazon
gekauft habe. Und bei dem Preis kann man ja auf die Idee kommen, dass es doch schon ein normales Gerät ist.
Und ja, die Bewertungen waren ja auch gut. Also die von dem Shop jetzt dann im Nachhinein nicht. Die waren so mittel. Ich wusste ja gar nicht, AliExpress, da habe ich überhaupt gar keine Berührung gehabt bisher. Und dass da ja auch nur so irgendwelche Händler sind, die über diese Plattform verkaufen. Und man da auch mal in die Bewertung gucken sollte. Das habe ich jetzt alles im Nachhinein erst gelernt. Also bei dem, die waren sehr durchwachsen, die Bewertungen. Auf jeden Fall.
Warst du über die Schnelllieferung?
Auf jeden Fall hatte ich ja vorher auch über diesen Router gelesen und da gibt's ja auch Testberichte und auch von einem anderen günstigen Einsteiger Wi-Fi 7 Router Modell und Aber die gibt es ja beide nicht in Deutschland, deswegen halt über China. Und die Preise passten dazu. Also die kosten irgendwas um die 60, 70, 80 Euro maximal. Und der war halt jetzt von 80 Euro runtergesetzt auf ja, 56 Euro und habe ich gedacht, das ist alles gut.
Also haben sie sich nicht nur ein bisschen
verachtet. Dem Shop würde ich jetzt aber auch erstmal keine böse Absicht unterstellen. Nee. Vielleicht passiert das mal.
Ja,
vielleicht passiert das auch mal häufiger. Vielleicht passiert das auch mal aus Versehen.
Also, oder ja,
nicht aus Versehen.
So, mich würde halt interessieren, welcher Mensch zwei AA-Batterien bestellt. Zwei. Schön verpackt.
Vor allen Dingen um die halbe Welt.
So, dass diese Bestellung vertauscht werden könnte.
Naja, genau. Ich habe mich echt gewundert, dass das so schnell ging.
Ja.
Es lag aber nicht an dem Inhalt des Pakets, sondern, weiß ich nicht, also es war ja innerhalb von einer Woche, ja, acht Tage hat es gedauert, da war hier ein Paket mit zwei, ein Mini-Umschläglein mit zwei AA-Batterien drin, ja.
Was die bei Xiaomi alles mittlerweile hinkriegen, den kompletten Router.
Noch nicht mal Akkus, Batterien. Ja, habe ich mich erstmal aufgeregt hier und gedacht, also, jetzt wartet man schon eine Woche da drauf, was ja sehr, stell dir vor, du wartest einen Monat oder anderthalb Monate. Ich meine, das kann ja auch schon mal 6 Wochen dauern.
Ne? Ja, und dann kriegst du deine Batterien und dann sind die schon abgelaufen.
Naja, ich auf jeden Fall dann mich da über den Support, was ziemlich kompliziert ist, dann geht das irgendwie hier nur über die App und dann da Paketverfolgung und dann muss man da Einspruch und dann ist das ja auch noch alles schlecht übersetzt von Chinesisch auf jede beliebige andere Sprache. Und naja, irgendwie bin ich dann mit dem Händler da in Kontakt gekommen und mittlerweile wurde mir das Geld auch zurücküberwiesen. Die beiden Batterien durfte ich behalten, netterweise. Und ja, ich habe mir dann letzte Woche Mittwoch schon...
Aber Geld hast du zurückgekriegt?
Geld habe ich zurückgekriegt, ja.
Dann würde ich ja schon noch sagen, dass vielleicht gar nicht so ganz böse Absicht dahinter steckt.
Naja, ich habe gelesen, es gibt dann auch die Händler, die absichtlich was Falsches, Billiges schicken.
In der Hoffnung, dass dann...
In der Hoffnung, dass du dann sagst, hier ist falsch, schick mir das nochmal. Und in der während dieses ganzen Prozesses, diese 15 Tage, die du Widerspruchsrecht hast, verstreichen. Und du dann nämlich, wenn dann das zweite Mal das Paket mit den zwei Batterien kommt, zu spät ist, um das Geld zurückzufordern. Also während dieses Chatverlaufs kam dann am Ende auch der Vorschlag, hier, ich schicke dir das nochmal. Und da habe ich gesagt, nee, ich will das Geld. Dann kam nochmal, hey, wir können dir das auch nochmal schicken, kein Problem. Aber ich habe dann einfach darauf bestanden, das Geld zurück zu bekommen.
Ja, und da hast recht.
Dann hat das funktioniert.
Ich erstmal gesagt, ja, bitte.
Mach. Und dann hatte ich jetzt bei einem anderen Shop, also auch wieder über AliExpress, aber bei einem anderen, einem anderen Shop das nochmal bestellt. Der hat auch viel bessere Bewertung, hat auch direkt verschickt, viel schneller noch verschickt. Und es ist seit
Ist vielleicht nur eine Batterie.
Es ist seit gestern. Abend oder gestern Morgen ist es schon in Deutschland am Zoll vorbei. Jetzt hängt es nur noch an Hermes. Hermes ist natürlich bei uns in Deutschland so ein bisschen das Problem. Die liefern erst am Dienstag, warum auch immer.
Warum in der Region oder?
Warum die jetzt 3 Tage in Deutschland brauchen, das zu liefern.
Mhm. Ach, das haben sie schon angekündigt.
Ja, genau. Da war auch die Sendungsverfolgung diesmal deutlich besser. Also da konnte man direkt sehen,
ja, dieser wo
das Flugzeug Abend, ist.
Das muss man ganz klar sagen bei den...
Also das war eine schöne, ich weiß noch nicht, ob da jetzt wieder irgendwas Komisches drin ist. Ich hoffe mal, dass diesmal ein Router drin ist.
Heißt aber deine Erfahrung, die du jetzt gleich uns preisgibst, basieren noch auf dem Wi-Fi 6 Router, wo du aber sagst, das ist auch gar nicht so verkehrt.
Wahrscheinlich merkt man da keinen Unterschied. Das war jetzt einfach nur, weil ich das gelesen hatte und dachte, für den Preis, dann schicke ich das andere Ding zurück. Ich meine, ich habe ja noch
8 Tage.
8 Tage. Nee, 2 Wochen, ja. Das war 4 Wochen Zeit. Ne?
Ja, 4.
Ja, genau.
Und wenn nicht, verkaufst du im Büro.
Genau.
Als Access Point, damit wir mal vernünftiges WLAN im Büro haben.
Ich meine, ich habe mich ja für das billigste Modell entschieden. Das hat irgendwie 35 Euro gekostet. Also da kann man sich nicht beschweren. Weil ich ja auch immer noch auf mein Glasfaser warte hier. Und in der Hoffnung, dass das jetzt demnächst irgendwann kommt, innerhalb der nächsten 5 Monate.
Wo dann auch wieder ein Router dabei
ist. Dann kriege ich wieder einen neuen Router. Und dann, wer weiß, ob dann ob ich das dann überhaupt noch brauche oder noch kompatibel ist oder was weiß denn ich.
Ja, cool.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt einen.
Passt auf, wenn ihr bei AliExpress bestellt.
Passt auf, wenn ihr bei AliExpress bestellt. Ja, ich habe jetzt einen Wi-Fi 6 Router und habe also jetzt erstmal kleine Latenzen. Klein genug, um damit ordentlich am PC zu spielen mit der Quest.
Würdest du sagen, das war vorher anders? Bei deinem alten Router, die Latenz auch?
Die war, ja, das war anders.
Dass du es auch spürst? Oder nur zahlenmäßig? Man hätte wahrscheinlich darauf achten müssen, ein bisschen mehr.
Ja gut, das hat ja alles auch noch mit den anderen Einstellungen zu tun, wo wir jetzt gleich drauf eingehen.
Ja, ja.
Also die Latenz selber, ich denke, also man kann auch ordentlich mit einem normalen Wi-Fi 5 Router spielen. Richtig anstrengend wird es, glaube ich, erst bei schnellen Spielen, bei vielen Bildfolgen, schnellen Bildfolgen. Und wenn du dann hier mit so KI-Bildverbesserern und so arbeitest, die rauben, glaube ich, auch nochmal oder saugen an der Framerate. Deswegen macht das, glaube ich, dann besonders, wenn der Rechner nicht so leistungsstark ist oder die Grafikkarte, macht das durchaus Sinn, da ein schnelles Netzwerk zu haben. Ja.
Ja, und dann ging's los.
Dann ging's los. Dann habe ich 1 Million YouTube-Videos geguckt und Artikel gelesen und Tutorials und. Denn ich wollte ja mal ein bisschen was ausprobieren. Mit Half-Life Alyx war ich ja schon zufrieden. Das lief ja auf der höchsten Einstellung. Allerdings mit SSW aktiviert bei Virtual Desktop. Erstmal Virtual Desktop ist, glaube ich, jetzt so nach dem, was ich so getestet habe, tatsächlich noch immer die beste Möglichkeit, sich mit dem PC zu verbinden. Es gibt ja noch, abgesehen vom Link, vom Kabel, weiß ich nicht, das habe ich jetzt tatsächlich in den letzten Tagen nicht mehr ausprobiert, weil ich das eigentlich nicht möchte. Gibt ja noch die Möglichkeit über Steam direkt, seit die Quest draußen ist, oder kurz danach kam ja die Steam VR-App. Da hat man aber keine großen Möglichkeiten, irgendwas einzustellen. Da muss man dann mit dem leben, was man kriegt. Und ja, entweder läuft es oder es läuft nicht. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit über AirLink von direkt über die Quest, was auch nicht so toll und flüssig läuft. Und man hat bei Virtual Desktop einfach so viele Einstellungsmöglichkeiten noch.
Schon bei Virtual Desktop oder bei zusätzlichen Software oder Plugins, die du da noch installierst?
Nee, bei Virtual Desktop.
Von dem reinen Programm, genau. Virtual Desktop.
Richtig.
Ja.
Da hast du schon einige Möglichkeiten, wie du den Stream einstellen kannst. Erstmal kannst du deine Grafikkarte auswählen, die Leistung. Dann kannst du dieses SSW, Synchronous Space Warp, kannst du einstellen und aktivieren.
Was
bedeutet
das? Hast du da Ahnung, was das heißt?
Da werden, glaube ich, wird da das Bild hochskaliert oder werden da Zwischenbilder berechnet? Das verwechsel ich immer. Es gibt das Synchronous Space Warp und das Snapdragon Game Super Resolution kannst du auch noch einstellen bei Virtual Desktop. Eins davon rechnet, glaube ich.
Super Resolution klingt nach hochskalieren.
Ja, genau, richtig. Nee, das skaliert die Bilder hoch und das andere
macht Zwischenbilder,
genau. Das heißt, wenn du nur, 40 Frames hast, hast du halt danach dann 80 Frames per Second und merkst das nicht, dass du eigentlich nur 40 Frames hast.
Und die Rechenleistung nimmt dann die Grafikkarte in deinem PC praktisch.
Naja, die Rechenleistung übernimmt dann prinzipiell die Quest, ja. Nee, die Quest macht die Hochskalierung des Snapdragon. Deswegen heißt das ja auch Snapdragon Game Super Resolution.
Ah, okay, ja.
Der Snapdragon macht dann die Hochskalierung aus der Quest und die Zwischenbildberechnung, die wird ja wahrscheinlich, muss ja am PC schon berechnet werden. Genau. Deswegen, deswegen beeinflussen diese Einstellungen ja auch die Frame.
Gerade die angezeigt kriegst.
Die Latenz. Die Latenz.
Ach so, ja, okay.
Dadurch gesteigert. Ja, dann kann man noch so einige andere Dinge, kannst noch irgendwie Schärfe einstellen und alles Mögliche.
Ja, du hast ja eben was Erschreckendes zu mir gesagt, dass das sogar nicht Hardware-Setup abhängig ist, sondern auch Spiele abhängig sein kann oder ist.
Ja, das ist das Schlimme.
Und gibt es denn da die Megadatenbank im Internet so hier meine Grafikkarte, mein Dix und das stellst du ein? Oder heißt das wirklich Sisyphus-Arbeit?
Ja.
Aber du kriegst zumindest.
Das heißt Sisyphus-Arbeit.
Aber du kriegst zumindest ein Tool an die Hand, dass du erkennst, ob es besser oder schlechter wird, oder sind es nur persönliche Eindrücke, woran du es dann wahrnimmst?
Naja, du hast halt bei Virtual Desktop auch die Möglichkeit, dir diese.
Dieses Fenster, was ich gesehen habe.
Diese Konsole einzublenden.
Ja, aber sind da auch Informationen drin, wie detailreich jetzt das Spiel ist oder so? Oder nur die Framerate, die ich halt da gesehen hatte. Ich hatte mich jetzt mit dem Fenster nicht so intensiv beschäftigt.
Ja, da ist ja zum einen, klar, die Framerate, die Latenz wird da angezeigt von verschiedenen Bereichen der Übertragung. Ich glaube, die Auflösung wird, glaube ich, auch angezeigt.
Ja gut, und was an und wie ja, detailreich, so, das hast du ja dann eingestellt.
So ein paar Dinge werden da angezeigt, aber das Wichtigste ist tatsächlich ja die Framerate und die Latenz. Die beiden Werte sind wichtig, dass sie passen.
Sonst und dann schraubst du an den Parametern, an den verschiedenen Optionen, automatische Einstellung nicht, ja, nein. Und dann guckst du, ob die Framerate ein bisschen
höher geht. Das Schöne bei Virtual Desktop brauchst du eigentlich nur einmal alles einstellen. Das Einzige, was sich ändern kann, je nach Spiel oder Anwendung, ist halt dieses Synchronous Space Warp. Bei manchen funktioniert es, bei manchen nicht. Du kannst es auf Automatik stellen, kann sich aber auch negativ auswirken. Also da muss man dann immer je nach Spiel das vorher umstellen und sich vor allen Dingen auch merken, dass man das umstellen sollte.
Ja, klar.
Ansonsten merkst du es halt im Spiel dann. Bei Half-Life Alyx hat sich herausgestellt, dass automatisch das Beste ist. Wenn ich es aktiviere, dann habe ich irgendwie so verwaschene Bilder so zwischendurch. Warum auch immer. Weil er dann ja die ganze Zeit diese Zwischenbilder berechnet.
Wenn er auch
auf Automatik berechnet, dann nur
Zeit dafür hat.
An der Stelle, wo es wirklich notwendig ist. Wo
und dann die Leistung vielleicht auch zur Verfügung
wo steht. Die Leistung des Rechners in den Keller geht. Da fällt es dann wahrscheinlich nicht so stark auf, als wenn das dauerhaft passiert. Und bei anderen Spielen musste ich es auch ganz ausschalten, weil ich irgendwie Flackern im Bild hatte oder irgendwie so weiße Streifen oder Punkte, die sehr störend waren. Also da muss man immer so ein bisschen ausprobieren. Aber das ist dann noch das kleinste Problem von dem, was man als PC-Spieler erlebt. Ich habe ja leider auch nicht so die Erfahrung, weil ich noch nie so richtig der PC-Spieler war. Und das ist ja das Schöne an den Konsolen und auch an der Quest, dass man einfach Stecker rein, ne, anschalten, läuft. Alles perfekt, ohne Probleme.
Ja, das wird einem ja beim PC seit einigen Jahren auch suggeriert, so ein bisschen. Aber es muss ja einen Grund dafür geben, warum es dann diese YouTube-Videos gibt von irgendwelchen Spielesequenzen, was weiß ich, Assetto Corsa oder so, wo du denkst, Mensch, was ist das denn für ein Spiel? Das kann doch nicht sein, dass das normale Assetto Corsa ist.
Ja, also am PC ist es so, du hast ja in jedem Spiel hast du ja zig Einstellungsmöglichkeiten und natürlich, je nachdem, was du für eine Hardware hast, insbesondere was für eine Grafikkarte, musst du da an den Optionen rumbasteln. Jetzt hat dann vor einigen Jahren mal Nvidia, ich weiß nicht, ob AMD das auch macht mit seinen Grafikkarten, hat Nvidia ja mal angefangen, hier dieses GeForce Experience auf den Markt zu bringen, wo ganz viele der großen Spiele hinterlegt sind und wo es dann Profile gibt für deine Grafikkarte, die du drin hast. Das wird dann automatisch auch erkannt und dann werden Vorschläge gemacht hier, das sind für deine Grafikkarte oder für dein System die perfekten Einstellungen. Dann brauchst du nur noch auf Optimieren klicken und dann sind die Optionen so, wie sie da halt in der Datenbank drinstehen. In den meisten Fällen funktioniert das ziemlich gut, in einigen Fällen auch nicht, dann muss man halt nochmal nachkorrigieren. Aber das ist eigentlich schon eine schöne Sache und damit ja, spielt es sich schon eher wie auf einer Konsole als früher. Also es ist nicht mehr ganz so kompliziert.
Diese Software von GeForce Experience geht auch in die Tiefe bei Einstellungsmöglichkeiten, weil ich habe da immer noch diese Wahnvorstellung, dass ich jetzt mal bei meinem Laptop, der ja auch schon ein paar Jährchen jetzt alt ist, ja, aber so ein ganz tief verwurzeltes Menü hatte, wo man den Haken auf On oder nicht On setzen konnte. Und nach dem Motto so, oh, wenn der nicht an ist, ja, das ist ja dann Müll und so. Ich muss eigentlich sagen, ja, hallo, hat mir aber nie einer gesagt, 2 Jahre lang, dass ich überhaupt den Knopf habe. Weil das war jetzt nicht so irgendwie, du machst das Dragon Center beim MSI-Laptop an und da steht dann, hier verbraucht mehr Strom, mehr Leistung. würde ich ja verstehen, sondern das ist einfach im vierten Menü von unten in der siebten Ebene ein Knopf, den kannst du an- und ausschalten mit zwei Wörtern, die dir nichts sagen.
Gut, erstmal bezieht sich das natürlich nur auf die Grafikoptionen des Spiels. Also wenn irgendeine Windows-Einstellung oder
das kommt ja noch hinzu, oder nicht?
Sowas ist, dann das wird natürlich nicht berücksichtigt. Da, wenn du Glück hast, sagt dir das einer oder du merkst irgendwas, irgendwas passt hier nicht. Oder im besten Fall kommt noch eine Fehlermeldung. Hatte ich ja jetzt auch irgendwo. Wo hatte ich das erzählt? Ich glaube, beim Flugsimulator. Da kam ja eine Meldung hier, der Knopf muss aber an sein, sonst funktioniert das nicht. Und dann musste ich erstmal googeln, wo ist denn der Knopf?
Das ist ja sehr schön.
Und dann war der bei Windows 11 tatsächlich irgendwo so ein versteckter Knopf. Hatten wir ja dann geguckt, bei dir war der ja lustigerweise an, bei mir war er aus und der musste aber an sein. Ja, keine Ahnung. Da ging es aber darum, dass ob DLSS funktioniert.
Das ist so frustrierend.
Aber DLSS ist ja auch so eine Erfindung von Nvidia, was die neuen 40er oder seit der 40er-Serie die Grafikkarten haben. Das ist ja auch sowas wie, ist auch so eine das ist so eine Kombination. Ich glaube, seit DLSS 3 kann es auch diese Zwischenbildberechnung machen und davor war es auch so ein Upscaling, so ein KI-Upscaling-System. Das muss aber wiederum das Spiel unterstützen, was die meisten älteren Spiele natürlich nicht tun und die neueren, ja, einige davon machen es, einige nicht. Damit kann man natürlich auch dann wieder Rechenleistung einsparen. Das ist auch wieder so. Aber ja, die Einstellungen im Spiel, um nochmal zurückzukommen, sind natürlich die erste Möglichkeit, um irgendwas an den Systemressourcen einzusparen, da irgendwas umzustellen. Leider funktioniert die GeForce Experience, außer jetzt Half-Life Alyx, nicht mit dem VR, mit VR-Spielen. Mhm. Und auch nicht mit dem VR-Modus von so Spielen, die sowohl Bildschirm als auch VR sind, also Assetto Corsa oder Flugsimulator oder
Aber lernt man durch die GeForce Experience so ein bisschen, welche Stellschrauben es gibt und oder läuft das im Geheimen?
Das ist eigentlich so ganz schön gemacht. Du kriegst immer angezeigt, was sich verändert, wenn du da mit der Maus drüber fährst. Dann siehst du auch so ein Beispielbild. Dann kann man so abschätzen, was sich verändert. Aber das Interessante ist ja nicht, was sich verändert optisch, sondern das Interessante ist ja, welche Option spart die meisten Ressourcen ein? Oder wo muss ich dran drehen?
Ja, damit? Natürlich.
Weil VR ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Ne? VR ist halt, da brauchst du nochmal deutlich mehr Leistung. Und da wird es dann schon wieder schwierig. Das wäre schön, wenn es dann da auch irgendwie so Profile gäbe. Aber die gibt es leider nicht. Außer bei reinen VR-Spielen, die dann auch noch irgendwie in Verkaufsschlager waren. Und das ist eigentlich nur Half-Life Alyx.
Aber bezogen auf die GeForce Experience, kann man jetzt nicht als Thema sagen, schaust im Internet, was haben andere Leute. Also das ist nicht so einfach, dass du sagen kannst, weil vor dem Problem steht ja jeder theoretisch. Also nicht jeder, aber jeder, den es interessiert. Und dann müsste doch auch eine Community da sein, die diese Informationen teilen will oder tut, so ein bisschen.
Inwiefern?
Ja, dass du weißt, welche Einstellungen du halt bei dem VR Assetto Corsa machen, einstellen müsstest.
Du kannst
wahrscheinlich
natürlich,
gibt's sieben verschiedene Antworten.
Du kannst dich dadurch lesen oder auch Videos gucken. Klar, die Leute, die sagen auch hier, ich habe die und die und die Einstellung. Und
jeder meint, damit er hat zufrieden. Die
beste. Du kannst auch, wenn du Glück hast, kriegst du auch erklärt, welche Einstellung was macht. Aber derjenige muss ja dann auch erstmal dein System haben oder zumindest deine Grafikkarte.
Ach so, ja, natürlich. Weil sich das wieder für jede Grafikkarte anders verhält,
ja,
was die beste Einstellung sein kann. Und das berücksichtigt halt GeForce Experience, weil es da ja Zugriff auf dein System hat.
Richtig.
Ja, das fächert die Sache so ein bisschen auf, ja.
Das ist eine schöne Sache, aber leider für VR völlig ungeeignet. Mhm. Deswegen kein GeForce Experience. Ja, und man kommt dann auch so von Hölzchen auf Stöckchen. Weißt du, du guckst dann so ein Video und für ein Spiel, ich habe dann jetzt mal das Erste, was ich nach Half-Life Alyx und Asgard's Wrath, was ich dann auch ausprobiert habe, was übrigens kein Problem ist, das ist ja ein uraltes Spiel, da kannst du einfach alles auf hochschrauben, brauchst nichts berücksichtigen, läuft auf höchsten Einstellungen, super weich. weil das wollte ich ja auf jeden Fall auch mal durchspielen, bevor ich jetzt mit Asgard's Wrath 2 anfange, wo ja hoffentlich demnächst, haben sie ja gesagt jetzt, es ist nicht mehr lang hin, der finale Patch für das Quest 3 Upgrade kommt. Da bin ich ja dann auch mal gespannt. Ja, da, nachdem ich Half-Life und Asgard's Wrath ausprobiert hatte, habe ich dann direkt den schwierigsten Kandidaten mir vorgenommen, und zwar den Microsoft Flug Simulator. Ich glaube, das ist wirklich so, wenn man dann sich da mal so reinliest, das ist, glaube ich, wirklich ein schwieriges Thema. Der ist ja sowieso auch schon ohne VR sehr hungrig. Und mit VR ist das ja fast gar nicht möglich, unter normalen Bedingungen da irgendwie was ruckelfrei ins Laufen zu kriegen. Aber mittlerweile sehe ich auch da Licht am Ende des Tunnels.
Wahnsinn.
Ja. Ja, man muss sich halt 2 Wochen damit beschäftigen und dann versteht man das. Ich meine, so, man versteht ja immer mehr und am Ende wird wahrscheinlich die Optimierung von so einem Spiel auch viel einfacher von der Hand gehen. Da musst du da nicht irgendwie wochenlang gucken, dann weißt du ja, welche Einstellungen. Weißt,
welche Knöpfe was machen.
Ja, ja, genau, richtig. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass man nicht so genau weiß, welchen Knopf man am besten runterdreht, damit es immer noch gut aussieht und dabei aber dann ruckelfreier wird. Ja, also da hatte ich schon mal so ein halb gutes Ergebnis mit dem Flugsimulator, aber da kannte ich ja diese ganzen anderen Helferlein noch nicht, wo ich jetzt gleich noch kurz drauf eingehen möchte. Habe ich dann auch erstmal zur Seite geschoben, weil diese Hybrid-Programme auch, Assetto Corsa hat ja das gleiche Problem, die nicht für VR programmiert wurden. Da brauchst du immer noch eine Maus und eine Tastatur daneben. Und dann siehst du das aber nicht, weil du willst ja die Menüs bedienen. Und da hat Steam natürlich auch eine schöne Lösung, dass die mittlerweile Controller ganz gut integriert haben in ihr System. Also wenn ich jetzt hier so einen PlayStation oder Xbox Controller mit dem PC verbinde, dann bei ganz vielen Spielen gibt es dann schon von Steam so ein Controller-Layout, so ein vorgefertigtes, was dann häufig auch das Menü bedienen lässt. Bei Assetto Corsa ist es mir nicht gelungen. Beim Flugsimulator ist es mir auch nicht gelungen. Deswegen habe ich das erstmal zur Seite geschoben. Bei Assetto Corsa war ich ja dann auch enttäuscht, weil das Spiel so alt ist, wie schlecht doch die Grafik ohne Mods ist. Da müssen wir mal noch einen eigenen Spieletest drüber machen irgendwann, wenn wir uns da ein bisschen mit den Mods beschäftigt haben, weil da gibt es ja tolle Sachen, dass das wirklich gut aussieht und dann kannst du endlich vielleicht auch mal die Nordschleife in schön spielen.
Ja.
Aber gut, das ist noch ein anderes Thema, da muss man auch wieder noch ein paar Videos, habe ich auch schon Videos drüber geguckt. Ja, so ein Video dauert ja auch immer 20 Minuten, das ist immer Lebenszeit und
ja, ich sag's dir.
Man lernt ja was.
Ich habe mich jetzt auch mal mit meinem 3D-Drucker ja beschäftigt.
Es dauert und dauert.
Und liege in meiner geliebten Badewanne und fange an, YouTube zu schauen. Und auf einmal ist es 2,5 Stunden später und habe eine gefühlte Wassertemperatur von 12 Grad und nahe der Unterkühlung, weil ich das 5. Video angeklickt hatte.
Ja. Naja, dann habe ich jetzt, haben wir auch schon häufiger drüber geredet und es hatte mich ja immer geärgert, dass es das nicht für Konsolen gibt. Den Euro Truck Simulator 2 habe ich mir jetzt mal angeguckt. Das war jetzt sehr schön im Angebot für 5 Euro. Habe ich mir das mal gekauft und dabei ist es natürlich dann nicht geblieben. Letztendlich musste ich dann natürlich die Map-Erweiterung auch alle kaufen, die auch alle im Angebot waren. Ist dann halt bei 50 Euro bin ich dann gelandet, aber
dann hat egal. Ja der im Prinzip funktioniert.
Der im Prinzip hat funktioniert.
Ein Spiel für 50 Euro verkauft.
Sehr schön. Egal, gut. Und da wusste ich überhaupt gar nicht, dass es einen VR-Modus gibt. Einen offiziellen VR-Modus, der aber gar nicht gelistet ist in der Steam-Beschreibung. Da dieser VR-Modus noch immer seit 5 Jahren in der Beta-Version steckt, aber wohl ganz gut funktioniert. Ja, habe ich erstmal geguckt, wie aktiviert man das. Auch wieder so ein Punkt, der wird einem nirgendwo gezeigt. Kommt auch ein Normalsterblicher nicht drauf, ohne ein Erklärvideo. Klar, wenn man sich mit Steam auskennt vielleicht, aber auch da bin ich ja relativ neu noch im Thema. So, habe ich dann aktiviert und dann war ich erstmal völlig hin und weg, als ich dann in VR hat dann irgendwie funktioniert. Es war nicht so ganz einfach, weil die erste Option hat nicht funktioniert und dann musste man wieder da in die Kommandozeile irgendwas anderes eintippen und dann hat es funktioniert. Und dann ist der standardmäßig auf den kleinsten Einstellungen und das läuft dann natürlich super und butterweich und es sah auch erstmal gut aus. Es machte Spaß und hat mich direkt in seinen Bann gezogen, dieses Spiel. Ich weiß, du kannst das ja nicht verstehen, warum überhaupt so viele Leute da so drauf abfahren und das so eine große Fangemeinde hat, vor allen Dingen schon so lange. Das Spiel ist ja jetzt schon 12, 15 Jahre alt.
Ja, oder so. Mit so einem Truck mal so auf so einer Fläche rumzufahren, einparken, rangieren. So.
10 ist, glaube ich,
alt. Stelle ich mir schon spannend vor, aber 2 Stunden über die Autobahn von München nach Richtung Hamburg zu fahren, das ist dann, dafür fahre ich dann doch leider auch zu viel Kilometer selber,
das Schöne, ich das
nicht als Simulation brauche.
Das Schöne ist ja, du fährst ja nicht 2,5 Stunden von München nach Hamburg. Gut, von München nach Hamburg, wie lange fährt man da? Fährst du auch länger, 2,5 Stunden, oder?
Ja, mit dem LKW würde ich sagen, fährst du ja schon mit den gesetzlichen Pausen oder so, bist du schon deine 12, 14 Stunden unterwegs.
Ja, die fährst du ja natürlich nicht, weil das Spiel ist ja nicht im Maßstab 1:1, sondern im Maßstab 1:19.
Okay.
Beinhaltet ja keine hundertprozentige
Abdeckung, aber 1:19.
Hundertprozentige Abdeckung der Deutschlandkarte oder der Europakarte, sondern natürlich alle großen Städte sind vertreten, aber man ist natürlich zwischen den Städten nicht so lange unterwegs wie in der Realität.
Mhm.
Also
statt
einer Stunde nur 12 Minuten.
Aber anders als beim Zugsimulator.
Ja, genau. Also da hast du echte Streckenlängen, aber da hast du natürlich auch mehr zu tun zwischendurch, da musst du ja immer anhalten und Gäste einsteigen lassen.
Oh, ich verstehe.
Und hier Autobahnfahren ist jetzt auch tatsächlich nicht so spannend. Da ist das Interessante, das Rangieren und das Fahren in der Stadt und in ländlichen Gebieten. Und Autobahn ist da eigentlich das Langweiligste.
Mhm.
Deswegen ist das eigentlich, ich fand das erst eigentlich nicht so gut, aber im Nachhinein macht es, glaube ich, Sinn. Und egal, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wollte ich ja jetzt auch, dass das da gut aussieht und habe mich dann hier auch mal mit ein paar Videos vertraut gemacht und einigen, da gibt es ja auch jede Menge Mods, die man installieren kann. Jetzt für VR gab es keinen Mod. Erstmal das Erste, was mich gestört hatte, bei VR hattest du diesen Navi-Bildschirm, also ein Navigationssystem, das hast du mitten vorm Lenkrad. Das sieht erstmal scheiße aus und stört auch irgendwie, wenn man da über das Lenkrad gucken möchte. Ist gar nicht so einfach, das zur Seite zu bekommen. Da gibt es nämlich keine Option für. Da muss man in eine Config-Datei und muss da irgendwelche Werte eingeben an 5 verschiedenen Stellen, damit sich das an eine andere Stelle verschiebt. Das kommt ja dann auch noch dazu, ne? Da musst du Config-Dateien bearbeiten. Verrückt. So, und in dem Zuge dieser Videos über VR und Euro Truck Simulator bin ich auf diverse andere Programme noch gestoßen. Zum einen ist zwar die Controllersteuerung dort gut implementiert, aber einige Sachen kannst du halt nicht. Du brauchst dann immer noch eine Tastatur für die Bedienung von einigen Menüs und einigen Funktionen, weil du ja auf dem Gamepad leider nicht so viele Knöpfe hast. Dafür habe ich dann eine Lösung für mich entdeckt und ein schönes Programm namens Voice Attack.
Voice Attack?
Wo man mit Spracheingabe und Befehle
Tasten
drücken kann. Ja.
Push F. Dann.
Könntest du machen, versteht aber auch Deutsch. Kannst auch sagen, drück F. Aber du kannst auch einfach sagen, was weiß ich, ich habe jetzt mir da so ein paar gemacht, Navigation oder Auftrag. Und dann springt er in das Menü Auftrag und ich sehe meinen Auftrag. Oder Navigation.
Was dann du sonst wieder mit der Tastatur vernünftig spielen
genau, kannst. Sonst brauche ich die F-Tasten der Tastatur dafür zum Beispiel. Natürlich kannst du nicht sagen, hier dafür dauert es zu lange. Es darf jetzt nichts sein, was irgendwie schnell passieren muss. Also schießen kannst du da, glaube ich, nicht auf irgendwie schießen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Dafür reagiert das System zu langsam. Aber für sowas ist das perfekt. Und es gibt eine Demo-Version, wo man 20 Befehle kostenlos eingeben kann. Reicht theoretisch hierfür völlig aus. Die Bezahlversion kostet irgendwas um die 10 Euro. Ist auch völlig okay. Und das funktioniert einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass man das durchaus auch für andere Spiele und Programme hier und da mal nutzen kann. Vor allen Dingen diese Sachen, die halt nicht hundertprozentig für VR optimiert sind.
Mhm. Voice Attack.
Das aber nur so am Rande, das ist jetzt so ein Zusatzprogramm.
Ja, nett, also definitiv.
Was ein bisschen Arbeit abnimmt. Und dann gibt es eine schöne App, die VR-Mod-App. Das macht das Ganze schon mal einfacher, weil diese VR-Mod-App beinhaltet 3 unterschiedliche Mods, die man für alle Open VR-Spiele ganz einfach an- und ausschalten kann und da so ein paar Einstellungen vornehmen kann, die ja die Ressourcen schonen und ja, wo man dann ein bisschen mehr Frames rausholen kann. Mhm. Das sind dann auch wieder hauptsächlich so Upscaling und Zwischenbildberechnungssachen und ja, so Foveated Rendering Dinge. Also alles, wo irgendwie Auflösung gespart wird. Also entweder an der Größe der Auflösung, an der Menge der Frames oder ja, an dem Bereich, der hoch aufgelöst dargestellt wird oder nicht. Und das ist super, weil hier, das ist kostenlos, das Programm. Und hier kannst du ganz einfach, das geht leider nur mit den Open-VR-Spielen, mhm. Was ja noch lange nicht alle sind, aber zum Beispiel Assetto Corsa oder auch Euro Truck Simulator. Flugsimulator leider nicht.
Oh, ja.
ja, und da ist mit einem Klick ist das Ding installiert am richtigen Ordner des Spiels und dann kannst du die Einstellungen machen. Da ist relativ einfach, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat. Und dann kann man da auch noch mal ein bisschen rumprobieren und Einstellungen machen und ja, leider muss man jedes Mal das Spiel starten und wieder raus aus dem Spiel und umstellen und wieder starten und ist trotzdem alles noch sehr mühsam, aber es hilft einem schon mal sehr, sehr weiter und da kann man zumindest Profile anlegen. Bei Voice Attack kann man Profile anlegen,
ja, das aber macht ja Sinn. Ja.
Bei der VR-Mod-App brauchst du gar keine Profile, weil das ja nach Spiel in die Spiele eingeteilt ist.
Mhm.
Genau. Ja, und ja, das ist jetzt im Prinzip der Ersatz für dieses Synchronous Space Warp, was ich tatsächlich beim Euro Truck Simulator ausschalten musste, weil ich dann irgendwelche weißen Streifen da drin hatte. Was auch sein kann, dass das noch mit der Latenz zu tun hat. Bin ich mal gespannt, ob jetzt dann der neue Router das nochmal verbessert oder ich werde vielleicht auch nochmal ein Kabel anschließen, um zu gucken, was sich da nochmal verändert.
Ja, das wäre interessant, wenn man da auch die Werte angezeigt kriegt, wo dann ein Kabel als Vergleich liegt. Ob der Unterschied dann noch spürbar ist, ist ja eine andere Sache, aber so einfach nur nominell gesehen.
Ja, also du darfst halt keine Bildfehler haben. Das ist halt das Problem, ja. Die entstehen halt bei einer zu kleinen Latenz. Und das ist dann nervig und störend.
Zu großen.
Zu großen Latenz, ja.
Jeder weiß.
Ja.
Ja, aber ich merke, das gewonnene Wissen, was du angewendet hast, hat dazu geführt, dass du sagst, hier ist jede Menge Nährwert rauszuholen. Also auch selbst von VR abseits, aber jetzt, wir ziehen das ja ganz stark auf VR. Und gerade wenn man dann doch PC-Spiele auf der Quest 3 spielen möchte, ist da, ja, ich sag mal, einiges mit Stellschrauben rauszuholen, um ein bestmöglichstes Spielerlebnis halt zu bekommen.
Ja, aber halt immer mit einem Aufwand verbunden.
Ja, ja, genau, das wollte ich nicht unter den Tisch kehren.
Und ja, gerade wenn man noch am Anfang steht, man mag das gar nicht glauben, wir sind ein VR-Podcast und ja, stehen mit sowas jetzt noch am Anfang. Das ist schon fast peinlich, ne?
Ja, das liegt aber daran, dass wir ja nicht so aus der Steam- und PC-Ecke jetzt kommen. Wir sind Konsolenkinder in Anführungsstrichen und sind ja jetzt erst auf den PC-Geschmack hier und da mal gekommen, weil wir bei VR ja die Mehrpower, die der PC uns einfach nominell noch bietet, gegenüber Standalone-Geräten ja einfach Sinn macht. Ich meine, natürlich könnten wir uns zurückziehen und sagen, wir machen Quest und machen PlayStation VR 2, dann wäre das Thema jetzt aus. Dann hätten wir vor 1 Stunde und 3 Minuten die Folge 314 beenden können, aber das wollen wir ja nicht. Ich träume ja von meinem perfekten Assetto Corsa-Erlebnis auf der Nordschleife. Und ja.
Ja.
Ja, jetzt haben wir tatsächlich die gute Stunde gefüllt und ich nehme an, dass wir so eine Art Schnitt jetzt hier an der Stelle haben.
Ja, ich würde
zu den weiteren Themen kommen, die natürlich eh genauso interessieren, sowohl Videos, das ist ja auch nochmal ein Thema für mich, wenn ich mir so eine Quest anlegen würde und ich zu Hause dann doch mal so auf dem Sofa Video gucken kann, während meine Frau sich, was weiß ich hier, Aktenzeichen XY ungelöst oder sowas reinzieht. Da bin ich auch super genauso gespannt drauf wie jetzt über das Thema. Hier möchte ich jetzt natürlich am liebsten direkt Hand anlegen, gucken, was mein Laptop, der ja auch immer fraglich ist, Laptop ist ja nie so vernünftig wie eine Desktop-Version trotzdem, was da aus der Kiste noch rauszuholen wäre. Weil nach wie vor ein neuer PC steht bei mir also definitiv nicht zur Debatte. Also da muss die alte Ressource dann schauen, was sie kann. Aber das wäre auch mal schön zu wissen, was kann ein Laptop, der vor 3-4 Jahren ja up-to-date war, jetzt noch VR-technisch gegenüber einer ja sehr guten, mittelpreisigen Grafikkarte, aktuellen Grafikkarte noch machen. Wie sind die Abstriche? Aber gut, man muss ja ein paar Projekte.
Ja, natürlich. Wir warten ja auch gespannt auf die Kompatibilität der PlayStation VR 2.
Da machst du ein ganz neues Thema auf. Das wollten wir ja fast verschweigen, weil hätten wir damit angefangen, zu Beginn des Podcasts wäre jetzt die Stunde rum und du hättest noch nichts gesagt.
Fällt mir nur gerade ein.
Ja,
weil du hast ja jetzt überlegt, ob du dir die Quest 3 überhaupt holen sollst, weil ja irgendwie Sony in einem Nebensatz aber offiziell erwähnt hat, dass sie dieses Jahr gerne noch die VR, die PC-Kompatibilität für die PlayStation VR 2 veröffentlichen möchten.
Das wäre krass, die Quest 3 und die PlayStation VR 2 mit dem gleichen Spiel, sagen wir mal Half-Life Alyx oder so, nebeneinander zu sehen, von dem gleichen System befeuert. Welches Display vom Eindruck her das bessere dann wirklich ist.
Ja.
Weil die Quest, das was ich jetzt eben gesehen habe, insbesondere auch mit den Linsen, das war schon sehr, sehr gut. Also das muss man ganz klar sagen.
Da kann sich natürlich dann an den Einstellungen nochmal was ändern. Das habe ich auch gelernt jetzt, dass natürlich, gut, was heißt gelernt? Ist ja auch logisch, je nachdem, was du für ein Display da drin hast oder ja, hauptsächlich was für ein Display, was für eine Auflösung, was für ein Sichtfeld, ändert das natürlich auch nochmal die Einstellung, logischerweise. Manche Headsets sind hungriger, was Daten angeht und andere weniger.
Mhm. Ja, und bei PlayStation VR 2, da hast du definitiv dein Kabel, da brauchst du dir über Wi-Fi 6, 5, 6 oder 7 keine Gedanken machen.
Das ja, das stimmt. Aber du hast zum Beispiel ein etwas größeres Sichtfeld. Gut, die Auflösung ist jetzt ähnlich, aber vielleicht macht ja das auch schon wieder was aus, dass du an irgendeiner Stellschraube nochmal was runterdrehen musst, damit es dann an der Stelle nicht ruckelt.
Also über das Thema werden wir insbesondere noch sprechen, weil was mit einherkommt, und das würde ich sagen, das nehmen wir jetzt als Ausklang für die Folge jetzt, ist, dass du eine überraschende Aussage getätigt hast in dem Zusammenhang, wo wir darüber diskutiert hatten jetzt über PlayStation VR 2 für PC und so weiter, weil ich ja gesagt habe, ja, aber warum und wieso überhaupt noch? Die kann ja kein Deut Mixed Reality. Und du dann so einfach mal so vom Sockel gehauen hast. Ja, es war ja mal ganz nett, Mixed Reality, aber das wirkliche VR, das ist schon das Bessere.
Ja, ist das auch.
Nein, ist ja in Ordnung, finde ich ja auch gut, finde ich ja super. Das ein bisschen weiter wieder zu differenzieren, ist ja auch eine schöne Sache. Das wurde ja so ein bisschen durch die Apple Vision Pro und unsere Eindrücke, wir sind ja auch nicht unschuldig daran, ja so ein bisschen verwaschen, vermischt miteinander. So, das ist es ja eigentlich nicht. Es gibt Mixed Reality, Punkt, und es gibt VR. Und dann ist auch die Abschirmung der Brille wieder wichtig, weil ich habe eben gesagt, Mist, bei der Quest 3 guckt immer ein bisschen was von der Nase unten durch. Im Spiel völlig uninteressant, wenn du im Spiel abgetaucht bist. Aber erstmal sagst du so, ich will Abschottung und nicht halt hier die Durchsicht.
Natürlich.
Natürlich nach dem Getränkeglas zu greifen ist eine schicke Sache. Und da auch nicht ins Leere zu greifen, weil die Qualität gut ist, das ist auch beim VR-Spielen schön.
Natürlich. Ich meine, dafür gibt es ja auch den Knopf an der PlayStation VR 2, wo man dann mal eben die Durchsicht aktivieren kann. Der fehlt mir jetzt bei der Quest so.
Ja, und den kann man ja vielleicht demnächst dann mit Voice Attack aktivieren.
Genau, ja. Der kann leider nichts auf der Quest aktivieren, sondern nur am PC. Ja. Ja, nee, aber das ist tatsächlich jetzt so meine Einschätzung. Aber ist natürlich auch Geschmackssache, nur mit Mixed Reality. Du hast halt da so kleine Anwendungen. Klar, du kannst jetzt da auf deinem Wohnzimmertisch irgendwas ablaufen lassen. Du kannst dir irgendwelche Bildschirme platzieren.
Na, also Mixed Reality war schon cool.
Kannst, ja, natürlich ist das also, eine coole Sache. Aber du kannst so halt in deiner Wohnung, auch wenn es da ein paar Apps gibt, aber die ist halt sehr begrenzt. Du kannst da jetzt keinen tollen Shooter aufbauen oder, weil du hast halt nur 5 Räume und die hast du irgendwann dann auch mal erforscht.
Es gibt ganze Horrorfilme, die sich im Kino um 5 Räume drehen. Also
ja, natürlich.
Entschuldigung, das natürlich. Kann ich mir schon vorstellen, dass da Szenarien gibt, die interessant sein könnten.
Ja, natürlich. Es wird immer wieder Szenarien geben, die interessant sind. Gibt es ja auch.
Und aber es sind 2 verschiedene Paar Schuhe, das ist ja wichtig. Punkt.
Du kannst jetzt nicht das große Rollenspiel in deinem Wohnzimmer auf dem Brett, vielleicht auf dem virtuellen Tabletop-Rollenspiel, aber ja, für Half-Life Alyx und Asgard's Wrath oder für einen Flugsimulator, dafür brauche ich dann Virtual Reality. Und ja, für mich persönlich ist das dann doch eher das, was für mich interessanter und wichtiger und was ich in Zukunft mehr nutzen werde. Und das andere ist halt so ein nettes Beiwerk und auch ganz lustig.
Und kann sich auch noch entwickeln, ja.
Aber ist jetzt...
Wenn KI da ins Spiel kommt und du hast dann demnächst
kein
eine nette mehr. Begleitperson neben dir am Sofa sitzen, wenn du abends alleine Fernsehen schaust.
Ja. Naja, so ist das.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe eine Menge gelernt und bin echt neugierig. Jetzt muss ich nur wieder sehen, dass man wieder Zeit freischaufelt, das ausprobieren zu können. Ich hoffe, euch geht's genauso.
Ich meine, das war natürlich jetzt alles sehr oberflächlich und... aber gut, wenn man da noch in die Tiefe gehen möchte. Wir sind
jetzt hier im Podcast
dann und bräuchte
Technik-Tutorial.
Ja, gut. Gerade weil wir im Podcast sind, da bräuchte man wahrscheinlich dann auch so ein bisschen was zum Demonstrieren und so ja. Vergleichsbilder.
Also dafür gibt es ja dann auch
Bilder, YouTube. Bilder können wir ja leider nicht zeigen. Ne?
Die diversen Kanäle. Also das wollen wir denen ja auch nicht.
Ich habe auch ein paar tolle Kanäle kennengelernt über diese ganze Schiene. Also ja, und man wird ja nicht dümmer dadurch. Ne? Gut, ich habe jetzt 2 Wochen gebraucht, um ein Spiel lauffähig zu machen, um das jetzt mal ganz blöd zu sagen, aber stimmt ja nicht, 2 Spiele. Half-Life Alyx habe ich übrigens auch nochmal von vorne angefangen und ich konnte mich gar nicht mehr so dran erinnern. Und das werde ich jetzt auch nochmal zu Ende spielen. Das ist echt ein schönes Spiel.
Ja, ihr werdet auch nicht dümmer, wenn ihr auf www.vrpodcast vorbeischaut oder in unserem Discord-Channel. Und insbesondere werdet ihr nicht dümmer, wenn ihr uns mal eine Bewertung oder einen netten oder auch kritikwürdigen Kommentar hinterlasst. Das wäre auch sehr nett.
Auf jeden Fall.
Und ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Ich hau jetzt einfach mal raus in der nächsten Woche den 2. Teil von Wir lauschen Hani euch.
Ja,
reinzuziehen.
Da geht es übrigens um ganz andere Sachen. Also alles zu dem Thema ist alles gesagt jetzt erstmal.
Das ist richtig, aber wir haben es ja im Vorfeld
gesagt. Ja, nicht, dass einer sagt, oh, nochmal so Quatsch,
nicht. Wie wir es ja gesagt haben, es geht um Videos und um alte Spiele mit neuem Flair.
Genau.
Und ein paar Add-ons für die Controller der Quest 3 und ein,
auch ein Add-on.
Add-on, ein mehr oder weniger fragwürdigen Kickblick, okay.
Wenn man genau drüber nachdenkt, schon, ja. Okay.
Es funktioniert, aber ob man es braucht, sei dahingestellt. Aber dazu nächste Woche mehr von meiner Seite.
Hab ich im Schrank stehen.
Was? Ja, schon. Gut, das stimmt.
2 Stück sogar.
Ich sag Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss.
3 sogar. Tschüss, bis nächste Woche. Achso, ich dachte, du hättest gerade Stopp gedrückt.
Ich hatte hier
das Nachgespräch.
Oh, das ist aber alt. Hier, ich wollte doch das. Achso.